Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, lasst mich zunächst die herzliche Begrüßung erwidern und meinerseits euch Grüße ausrichten von unserer Gemeinde aus dem John Wesley Haus. Es ist einfach toll, es ist schön, es ist ein Segen, dass die Allianz Gebetswoche uns nicht nur im Kanzeltausch, natürlich auch an den Gebetsabenden und schließlich dann auch zum Abschluss Gottesdienst so zusammenführt als Christen hier in Jena. Und ich wünsche uns, dass dieser Segen an den Abenden auch heute in den verschiedenen Gemeinden deutlich wird. Ein Segen, der zeigt, wie wir miteinander verbunden sind. Es ist schön, dass ich heute hier bei euch sein darf, mit euch Gottesdienst feiern darf. Nun aber zur Predigt, zum Predigttext, so ein bisschen eine Ahnung haben wir ja schon bekommen. Ich habe mir vorgenommen und erlaube mir das einfach auch, die Predigt mal zu beginnen mit ein paar Gedanken zu John Wesley. Das ist deswegen auch so, weil in meiner Gemeinde kann ich darüber nicht mehr viel Neues sagen, euch aber vielleicht schon. John Wesley also, dem Begründer, wesentlichen Kopf der methodistischen Bewegung, aus der dann später auch die Kirche wurde, zu der ich heute gehöre. Aber wir treffen John Wesley, als es noch lange nicht so weit ist, nämlich in London, er ist Engländer, im Jahre 1738. Er ist 34 Jahre alt und in einer sehr schwierigen Phase seines Lebens. Sehr früh, noch bevor er Theologie studiert hatte und Pastor der anglikanischen Kirche geworden ist, war ihm schon eines ganz bewusst und wichtig: Christsein bedeutet, verwandelt zu sein. Christsein heißt, ein neues Leben zu führen. Jesus Christus ist nach seinem Tod auferweckt worden zu neuem Leben. Und dieses neue Leben gilt schon jetzt für die Christen, für die, die Christus nachfolgen. Zu Wesleys Zeiten war das eine eher provokante Idee. In England war man damals meist Christ, weil das eben dazugehörte. Über den sonntäglichen Kirchenbesuch hinaus hatte das nicht unbedingt große Auswirkungen auf das Leben. Wie gesagt, aber John Wesley und auch einigen Gleichgesinnten war das nicht genug. Und darum versuchten sie schon in ihrer Studentenzeit und später immer weiter, ihr Christsein ganz bewusst zu leben. Und was hat John Wesley da nicht alles getan? Abgesehen davon, dass er sich entschied, wie sein Vater und auch zwei seiner Brüder Pastor zu werden, hat er organisiert, die Unterstützung für Arme, die Pflege für Kranke auch selbst natürlich vorgenommen, hat Häftlinge besucht im Gefängnis, hat sich dafür eingesetzt, dafür gesorgt, organisiert, dass Kinder lesen und schreiben lernten, auch etwas, was damals nicht selbstverständlich war. Er hat jeden Tag allein und auch in Gemeinschaft mit anderen intensiv die Bibel gelesen, ist um 5 Uhr früh aufgestanden, um zu beten, fastete jeden Freitag und noch manches mehr hat er getan. Das brachte ihm auf der einen Seite natürlich den Spott der Leute ein, unter anderem auch den bis heute noch bei uns geführten Spottnamen Methodist, also nach einer Methode fromm sein. Aber es war nicht nur Spott, sondern es war leider auch keine Gewissheit, die sich auf diesem Weg bei ihm einstellte. Er war also immer noch in der Frage, er war immer noch zutiefst unsicher, ist das, was ich hier tue, wirklich das Leben eines Christen? Ist das wirklich das neue Leben? Oder ist das alles nur mein Aktionismus, das, was ich selber auf die Beine stelle, ist das nur Getue, ist das nur Äußerliches? Von diesen Fragen ziemlich niedergedrückt treffen wir John Wesley am 24. Mai 1738. Am Abend besucht er eine Gebetsversammlung und was dort passiert, das beschreibt er in seinem Tagebuch so. Am Abend ging ich widerwillig zu einer Gruppe in der Aldersgate-Straße, wo jemand Luthers Vorrede zum Brief an die Römer vorlas. Ungefähr um 8:45, als er über die Veränderung des Herzens sprach, die Gott durch den Glauben an Jesus Christus bewirkt, fühlte ich mein Herz seltsam erwärmt. Ich fühlte, dass ich Christus vertraute, ganz allein der Erlösung durch Jesus Christus. Und plötzlich hatte ich die Gewissheit, dass er meine, gerade meine Sünden hinweggenommen und mich vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit hatte. Soweit das Zitat. Endlich also hatte John Wesley die Gewissheit, dass Gott in ihm wirksam ist, dass er ihn beständig verwandelt und als neuen Menschen schon jetzt leben lässt. Endlich konnte er sicher sein, dass sein Tun nicht nur äußerliche und eigene Kraftanstrengung war, sondern dass das, was er da tut, aus dem Glauben erwuchs. Also letzten Endes, dass Gott hier in ihm und durch ihn wirksam war. Liebe Schwestern, liebe Brüder, mit dem Thema dieser Gewissheit sind wir auch bei unserem Predigttext, der für diesen Tag der Allianz-Gebetswoche ausgesucht wurde. Ich lese ihn uns aus dem 1. Korintherbrief im 15. Kapitel. Paulus schreibt: Das sage ich, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist nun dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich, und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Paulus schreibt nach Korinth eben zu diesem Thema. Können wir gewiss sein, dass Gott uns verwandelt, dass wir mit Christus zu neuem Leben auferstanden sind? Das scheint zunächst überflüssig zu sein, denn die Gemeinde in Korinth ist dafür bekannt, dass sie diese Frage mit einem sehr deutlichen, nachdrücklichen Ja beantwortet. Ja, wir leben das neue Leben. Uns hat Gottes Geist bereits zu neuem Leben verwandelt. Dafür gibt es großartige Zeichen in unseren Gottesdiensten, prophetische Rede, klare Verkündigung von Gottes Reich, Gotteslob in vielen Sprachen und vieles mehr. Doch mit dieser Sicherheit ist es im Moment in Korinth nicht weit her. Zweifel kommen in der Gemeinde auf, werden immer lauter, und zwar ausgelöst durch den Tod älterer Gemeindemitglieder. Wahrscheinlich hatte man doch erwartet, dass diese nicht sterben würden, weil sie ja in der Taufe schon mit Christus gestorben und zu neuem Leben auferstanden waren. Dass sie nun also doch gestorben sind, das erschüttert die Christen in Korinth. Und mit einem Mal ist diese Frage wieder offen. Wenn unsere Geschwister nun also doch sterben, woran wird denn dann deutlich, dass wir schon das neue Leben in Christus leben? Da kommen, liebe Schwestern, liebe Brüder, auch wir ins Spiel. Ob wir nun wie John Wesley auf manch gute Taten verweisen können oder auf ein reges Bibellesen, oder ob wir wie die Korinther besondere Zeichen und Geistesgaben erleben können, können wir wirklich sicher sein, weil wir Christus nachfolgen, weil er in seinem Geist schon das neue Leben wirkt, dass das für uns gilt, dass wir das erleben? Es gibt doch auch in unserem Leben genug Altes, Unversöhnlichkeit, Rechthaberei, Neid, Verletzung, Machtanspruch, Lüge, all das, was Paulus ganz zu Recht mit dem einen Wort Sünde zusammenfasst. Steht das nicht doch dem neuen Leben entgegen, zu dem wir berufen sind? Zurück nach Korinth. Paulus reagiert auf die neue Unsicherheit in der Gemeinde und er tut dies nicht mit Häme und Schadenfreude. Paulus könnte das. Er hat ja stets von diesen Zweifeln gesprochen, die Korinther nun plagen. Er hat immer betont, dass sich eine ungetrübte Gewissheit in diesem Leben nicht einstellen wird. Die Korinther haben ihm auch deshalb die Tür gezeigt, haben ihm gesagt, du bist noch nicht so weit wie wir. Jetzt aber hebt Paulus nicht den Zeigefinger. Jetzt geht er seelsorglich mit den Bedenken in der Gemeinde um, spricht neue Hoffnung zu und stärkt die geknickte Gewissheit. Allerdings macht er das sehr merkwürdig. Zuerst nämlich rückt Paulus das neue Leben in Christus ganz weit weg. Fleisch und Blut, schreibt er, also so wie wir Menschen eben sind, können wir Gottes Reich nicht ererben. Wir sind menschlich und wir bleiben es. Wir leben in dieser Welt als Teil dieser Welt. Die wirkliche Verwandlung aber, sie geschieht erst am Ende der Zeit, bei der letzten Posaune eben, am Ende der Welt. Alles Vergängliche, alles Vorläufige, dem Tod Verfallene wird dann ewig und endgültig und bleibend. Erst dann aber kann auch das Bruchstückhafte, das halb Gelungene und halb Misslungene in unserem Leben und mit ihm auch all die Halbwahrheiten und Ungerechtigkeiten verschwinden. Die Verwandlung also, das neue Leben, rückt Paulus ganz, ganz weit in die Ferne. Er hat natürlich im Grunde nie anders gepredigt oder geschrieben. Wir glauben hier. Wir sind hier in dieser Welt Christen und bleiben darum auch mit allem Ernst und aller Konsequenz Menschen. Das neue Leben aber, es steht noch aus. Wir sind noch nicht auferstanden, sondern Christus ist der Erste. Er zeigt uns, was an uns noch geschehen wird, aber noch nicht ist. Nach dieser großen zeitlichen Entfernung macht Paulus wieder in der Zeit einen riesigen Sprung. Eben war er noch bei der Verwandlung ganz am Ende der Zeit. Jetzt hält er fest, mit Christi Tod und Auferstehung ist das geschehen. Der Tod und mit ihm auch alle Spielarten des Todes und darum auch die Sünde, die Todesverfallenheit, die Vorläufigkeit, die Zerbrechlichkeit, die Brüche unseres Lebens, das alles ist besiegt. Denn Jesus Christus ist auferstanden. Also, die Verwandlung steht noch aus, das neue Leben. Die Voraussetzungen aber dafür sind sozusagen voll und ganz erfüllt. Am Ende der Zeit und mit Christus durch seine Auferstehung. Und wir, ja, wir sind tatsächlich irgendwo dazwischen. Nach diesen Sprüngen in der Zeit von Zukunft und Vergangenheit kommt Paulus auf das Hier und Jetzt. Und da wird er provokant. Tod, wo ist nun dein Stachel? Den Korinthern war ja gerade der Tod einiger Gemeindemitglieder zum Stachel geworden. Und auch bei uns gibt es von diesem Stachel des Todes ganz genug zu merken. genügend Stiche und Schmerzen. Das sind nicht zuletzt Leiden und Sterben, die auch wir erleben müssen, aber auch zerbrechende Beziehungen, Angst und Sorge, fehlende Barmherzigkeit, fehlende Liebe, all diese Vorabschattungen des irdischen, des dem Tod verfallenen Lebens. Wir können also mit den Korinthern zusammen Paulus eine ganz klare Antwort geben, wo wir überall den Stachel des Todes spüren. Paulus aber fragt so provokant, als ob dies alles überhaupt nicht ins Gewicht fallen würde. Als ob das alles schon überwunden wäre. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Da setzt Paulus sogar noch eins drauf, der uns den Sieg gibt. Hier und jetzt ist er Realität. Und da sind wir wieder bei unserer Frage vom Anfang. Auch bei der Frage John Wesleys. Stimmt das? Gibt es wirklich in unserem Leben das Neue? Gibt es das schon verlässlich? Haben wir jetzt schon Anteil daran? Können wir uns also darauf verlassen, dass Gott in seinem Geist uns jetzt schon verändert, neu leben lässt? Paulus sagt, ja, das ewige Leben ist in Jesus Christus geworden. Es ist in Zukunft kommend, aber es ist das, was auch jetzt schon den Ausschlag gibt in eurem Leben. Ihr gehört dieser künftigen Verwandlung schon jetzt an, weil ihr zu Christus gehört. Und ihr tut das zugleich unter aller Vorläufigkeit, in aller Bruchstückhaftigkeit und Todesverfallenheit dieser Welt und eures Lebens. Ihr müsst beides ernst nehmen. Die Verwandlung, der ihr angehört, die in Christus für euch geschehen ist, und dieser Welt, die dem Tod entgegengeht. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich komme wieder zurück zu John Wesley. Wir hatten ihn verlassen in einem Augenblick der Klarheit und der Gewissheit. Ja, ich gehöre ganz und gar Gott, und das, was ich tue, was mein Glauben ist und was mein Glaubensleben ausdrückt, das ist nicht meine eigene Mache und meine eigene Fantasie und meine eigene Kraft, sondern das ist tatsächlich Gottes verwandelnde Kraft in meinem Leben. Ich kann sie sehen und spüren und ich darf mich von ihr getragen wissen. In diesem Augenblick, an diesem Abend, war ihm das klar geworden. Erstaunlich, nur eine Woche später finden sich in seinem Tagebuch Notizen mit den alten Zweifeln und mit den alten Fragen. Und er muss sich eingestehen, die Gewissheit im Glauben, das ist nur ein geschenkter Augenblick, nur ein besonderer Moment der Gnade. Und doch, mit dieser einmal geschenkten Gewissheit und trotz den weiterhin bestehenden Fragen und Zweifeln, bleibt John Wesley nicht länger dabei stehen. Er geht nach vorn, er traut sich was. Er geht dem neuen Leben ganz bewusst entgegen, nicht weil er es jetzt weiß oder fühlt, sondern weil er sich entschlossen hat, dieser Verwandlung in Gott zu glauben. Und so beginnt er, unter freiem Himmel zu predigen von Gottes Gnade vor den einfachsten Leuten, Bergarbeitern aus den englischen Kohlegruben. Die von seinen Predigten ganz neu angerührt sind, führt er in Gruppen zusammen, die miteinander ihren Glauben leben und sich gegenseitig stützen können im Alltag. Die methodistische Bewegung nimmt ihren Lauf und sie wird das Gesicht Englands verwandeln. Sie wird auf die soziale Frage am Beginn der industriellen Revolution antworten und so nicht nur für aktive Glaubende und tiefe Frömmigkeit sorgen, sondern sogar für bessere Lebensbedingungen der einfachen Menschen. Konkret also wird hier unsere Welt verwandelt. Tatsächlich geschieht Verwandlung, nicht nur in einem Einzelnen. Diese Verwandlung ist noch bruchstückhaft, vorläufig, sie ist immer wieder angefochten. Und doch wird diese Verwandlung ihre Kraft und ihren Segen immer wieder zeigen, weil Gott es ist, der sie vollzieht und weil wir Menschen es sind, die sich voll Vertrauen darauf einlassen und mutig Schritte nach vorn gehen, weil sie glauben, Gott verwandelt uns. In Jesus Christus ist das beschlossene Sache. Amen.